ARD Sounds.
Willkommen, Franz Schiermeier.
Hallo, danke für die Einladung.
Gern geschehen. Und hier haben Sie auch gleich noch ein Ticket für unsere Zeitmaschine. Und nach allem, was Sie wissen, in welche Münchner Zeit würden Sie denn auf keinen Fall reisen wollen?
Da hätte ich wirklich große Schwierigkeiten, weil ich glaube, dass es uns jetzt am besten geht in der Stadtgeschichte von München. Also im 19. Jahrhundert, das sieht zwar alles schön aus auf irgendwelchen Aquarellen, aber da hat es gestunken in der Stadt, es hat keine gescheite Wasserversorgung gegeben. Also ich hätte nicht früher leben wollen.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Franz Schiermeier, Verleger der Münchner Stadtgeschichte.
Der wohl weiß, dass er die Gnade der späten Geburt hat. Ja, also besser wird's nicht, kann man sagen. Das wissen Sie aus einer eingehenden Beschäftigung der letzten 20 Jahre. Sie haben also 144 Bücher herausgegeben, ein gutes Dutzend wirklich selber geschrieben. Und ich habe mir erst gedacht, ich habe mich verlesen. 144 Lokalgeschichten. Gab so viel Interessantes.
Ja, freilich gab es das. Das geht oft sehr ins Spezielle, natürlich. Aber Themen gibt's genug.
Ja, also Porträts von interessanten Figuren, Industriebauten in München, Geschichte der Friedhöfe, der Kliniken. Aber wie viel interessiert das?
Das ist das Problem dabei. Natürlich kann man gut Bücher machen, wenn man es auch finanzieren kann. Das größte Problem dabei für mich speziell ist tatsächlich der Vertrieb. Wer kauft diese Bücher und wer interessiert sich überhaupt dafür? Das ist so ein eigenes Thema. Das ist die letzten Jahre, muss man sagen, oder Jahrzehnte, seitdem ich das so speziell mache, auch sehr viel schlechter geworden.
Aber den Franz Schiermeier interessiert es maßlos. Welches ist denn der Renner von all den Büchern?
Der Renner. Also wirklich sehr gut laufen die kleinen Reiseführer, die sich mit den Stadtvierteln beschäftigen. Ich habe 4 Reiseführer gemacht, also Untertitel ist Reiseführer für Münchner. Das ist natürlich schon mal eine Frechheit, weil das unterstellt, dass der Münchner, die Münchnerin, gar keine Ahnung hat von seinem Viertel. Die laufen wirklich gut.
Und welches Buch blieb im Regal liegen?
Das liegt aber Ihnen. München leuchtet. Die Geschichte der Münchner Stadtbeleuchtung.
Ausgerechnet mit diesem schönen Gemälde vorne drauf. Die Gaslaterne, der Sonnenuntergang auf der Brücke, die Menschen in den alten Gewändern.
Ja, ich fand das Thema total spannend, denn das beschreibt das Buch, wie das Licht in die Stadt kommt.
Ja, also, vor 200 Jahren war es
ja zappenduster. Ja, davor war es ja zappenduster, genau. Da konnte man abends, also hat man irgendwelche Gas- oder Tranfunzeln gehabt, aber mehr nicht. Und mit der Gasbeleuchtung und später noch mit der elektrischen Beleuchtung kommt das Licht in die Stadt. Und das Nachtleben wird überhaupt eine ganz eigene Klasse.
Da reden wir noch drüber im zweiten Kapitel. Und da gibt es noch ein Buch über die Münchner Brücken. Das müsste doch auch gut gelaufen sein.
Ja, also ich habe als eines der ersten Bücher gemacht ein Buch über die Geschichte der Stadtbäche. Ich habe ja auch gar keine Ahnung gehabt. Also habe ich nicht sehr viel machen lassen. Ich weiß nicht, 700 vielleicht oder 800. Ja, dann waren die halt nach 6 Wochen weg. Das ist nicht lustig für einen Verleger, weil man sich dann sagen muss, ja, wenn ich es dreifache gemacht hätte, dann wäre die Sache natürlich viel günstiger geworden.
Und lassen Sie mich raten, bei den Brücken war es andersrum?
Andersrum, ganz genau. Weil bei den Brücken habe ich mir gedacht, die Brücken, ich als Architekt, das ist doch viel spannender wie diese Stadtbäche, die man eh nicht mehr sieht. Nein. Das ist nicht spannender für viele Leute. Also habe ich sehr viele machen lassen. Ich habe immer noch eine Palette irgendwo. Und es hat halt nicht so gut funktioniert.
Jetzt ist doch die Gegenwart, die Sie hoffentlich auch erreicht,
ja.
So überwältigend. Ja, wen interessiert da noch das damals?
Das ist ja ein grundsätzliches Problem. In welcher Weise beschäftigt man sich heute, wenn man in der Stadt lebt, mit der Stadtgeschichte? Also das kann man jetzt bis in die Steinzeit verfolgen, aber viele Themen gibt es natürlich, die das Leben heute mitbestimmen. Ich behaupte, wenn man sich mit der Stadtgeschichte ganz allgemein beschäftigt, dann geht man etwas wacher durch die Stadt. Es ist nicht alles gut, was man von früher übernommen hat, aber vieles, was früher gut war, hat man auch wieder zerstört. Da finde ich es mehr als interessant, sich damit zu beschäftigen, wie war denn das vorher?
Ich habe mir beim Vorbereiten gedacht, dass in Ihnen das innere Kind noch sehr wach ist. Staunen, Neugier, das ist wohl alles bei Ihnen noch daheim. Das sieht man ja schon an dem Satz von Ihnen, wie Als Ludwig Vorstädter geht man so staunend in die Au wie Humboldt nach Kolumbien.
Ja, ja. Also ich habe wirklich sehr viele Leute kennengelernt, die, also vor allem an dem Bücherstand auf der Au Adult, die aus dem Ausland kommen. Und das ist vielleicht eine gewagte Theorie von mir, aber von je weiter weg jemand kommt und hier dann lebt und arbeitet, umso mehr interessiert er sich dafür, was hier eigentlich los ist. Und ich finde auch, dass es sich lohnt, die ganze Sache von außen zu betrachten.
Und außen kann heißen von links der Isar nach rechts der Isar.
Ja, manche Viertel kennt man natürlich besser, weil man da mal gewohnt hat auch.
Aber diese staunende Neugier ist Ihr Lebensbegleiter?
Würde ich schon sagen, ja. Das ist ja auch überraschend und unterhaltsam. Jemand, der in so einem Viertel aufgewachsen ist, der weiß natürlich auch sehr viel. Aber vieles weiß er halt auch nicht, weil er sich ja eigentlich auch nur in seinem Kreis beschäftigt. Das geht ja vielen Leuten so, dass sie zwar lange in der Stadt wohnen, ich bin ein alter Münchner, das ist so ein Satz, der mich immer zur Weißglut bringt, aber vieles wissen sie halt nicht, weil sie in andere Viertel gar nicht kommen.
Und Sie halten es als Mensch, der am Goetheplatz wohnt, wohl auch mit diesem Faust-Zitat, greift nur hinein ins pralle Menschenleben und wo ihr es packt, da ist es interessant.
Okay. Ja,
oder?
Merke ich mir. Super.
Hey, Sie kannten das nicht.
Nein, kannte ich nicht.
Was ich wiederum nicht wusste, das Ismaninger Schloss gehörte mal dem Stiefsohn Napoleons.
Eugène de Beauharnais. Der Eugène de Beauharnais kam über Napoleon nach München und hat eine bayerische Prinzessin geheiratet, die Auguste Amalie. Das war die Tochter vom ersten bayerischen König, Maxim I. Josef. Der ganze Hof war total traurig, dass die Auguste jetzt den Eugen, der übrigens gut ausgesehen hat, aber nur nebenbei, dass die den heiraten musste. Aber, um es gleich abzukürzen, aus dieser Ehe ist eine wunderbare Ehe geworden. Bis zum Schluss sind sich die beiden treu gewesen. Und der Eugène de Beauharnais, der dann, er war mal Vizekönig von Italien, dank Napoleons Gnaden, und ist dann da ausgelöst worden und hatte einen Haufen Geld. Im Grunde genommen war es die zweite Familie im Reich, die von Bedeutung war. Aber der wird, wenn ich sagen, vollkommen vernachlässigt, aber im Vergleich zu den Wittelsbachern wird der eigentlich zu wenig beachtet.
Jetzt hat er ein paar Sekunden Sendezeit bekommen. Dank Ihnen und wieder was gelernt.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Norbert Joa im Gespräch mit
Franz Schiermeier. Die meisten haben keine Ahnung von ihrem Viertel.
Da lacht er. Wie kommen Sie drauf? Und B, wäre es so schlimm?
Wenn jemand keine Ahnung von seinem Viertel hat? Ja, das finde ich schon schlimm. Das erwarte ich eigentlich von jedem Bürger und jeder Bürgerin, dass er sich mit ihrem Viertel, mit ihrer Stadt auseinandersetzt.
Wir wollen ja auch, sollte ich zumindest wissen?
Nein, man sollte sich informieren, was in so einem Viertel auch abläuft. Also ich war ja gestern bei einer Veranstaltung vom Münchner Stadtmuseum und natürlich muss man wissen, in der Isarvorstadt, dass da mal der Schlachthof war und auch noch in minderem Maße ist und was der für Auswirkungen hatte und wie der das Viertel geprägt hat. Also das erwarte ich von einem Bürger, weil ich auch erwarte von dem Bürger, dass er sich dann selber Fragen stellt. Was machen wir denn jetzt aus diesem Gelände? Das sind ja aktuelle Fragen. Und da, finde ich, muss eine interessierte Bürgerschaft, auch interessierte Politiker im Übrigen, die braucht man da, um da zu guten Lösungen zu kommen. Nur sich hinstellen und wenn schon alles passiert ist, dann zu sagen, naja, das ist aber nichts, das reicht mir nicht.
Also um wirklich daheim zu sein, sollte ich für mich eine Art Tiefenbohrung machen?
Ja, es geht jetzt nicht so, wie ich schon gesagt habe, um so lexikalisches Wissen, sondern schon um Tatsachen, die heute halt mal in so einem Viertel passiert sind. Und manches erinnert auch noch dran. Ist ja nicht so, dass alles vorbei ist. Die Stadt verändert sich, das ist ja ganz klar. Aber es geht schon auch darum, Dinge zu bewahren, die gut sind, aber auch neue Ideen zu entwickeln für eine Verbesserung.
Ja, und dann gibt's, glaube ich, auch noch vom alten Geheimrat den Spruch, man sieht nur, was man weiß. Wenn man so viel weiß wie Sie, dann hat jedes Viertel sein Reiz und spricht zu einem. Sie haben ja Reiseführer, haben es vorhin schon gestreift, für Münchner geschrieben. Westend, Sendling, das ist quasi so eine Art Abenteuerfibel für Exkursionen vor der Haustür.
Ja, das mache ich zusammen mit einem anderen Verleger, mit dem Martin Arzt. Da gibt es inzwischen sicher 10 oder so verschiedene Bände. Ja, das läuft, weil das beobachte ich ja auf meinem Duldstand. Also da lesen die Leute diesen Titel, da lesen die Sendling zum Beispiel und sind vielleicht aus Sendling, da machen sie das Buch auf und schauen da rein und dann merken sie, dass sie vieles davon nicht kennen. Das ist ja auch eine Chance, um dieses Buch zu verkaufen und dann kaufen die das auch. Und viele kommen dann später her und sagen mir, ja, schau mal, wir haben alle diese Touren gemacht, wir haben das alles angeschaut. Und das ist ja auch für mich ein Erfolg, nenne ich das jetzt mal so, dass die Leute es auch lesen und damit umgehen und dann mir auch zugestehen und zustimmen, dass es dann über diesen Weg auch vieles zu entdecken gibt im eigenen Viertel.
Ich bemühe jetzt nicht das Internet, sondern Sie, der am Goetheplatz wohnt. Hat Goethe da je gewohnt?
Goethe war einmal in München einen Tag. Er war untergebracht, glaube ich, im Goldenen Adler in der heutigen Fußgängerzone und hat sich speziell angesehen und ist raufgegangen auf den nördlichen Turm der Frauenkirche.
Das wissen Sie alles?
Das weiß ich, weil sich von dort Monate oder vielleicht sogar Jahre vorher die Fanny von Ickstadt, eine junge Frau, heruntergestürzt hat.
Gott.
Die, ich glaube, in irgendeinen Offizier verliebt war und das dann von ihrer Familie ist es nicht gut geheißen worden. Jedenfalls hat sie Selbstmord begangen, die Fanny. Und die hat sich aber auch darauf berufen, auf das Buch von Goethe, auf den Werther.
Ah, ja.
Und deswegen hat sich der Goethe das da angeschaut. Er ist da aufgestiegen. Die Leiden des jungen Werther. Speziell dieser Ausflug darauf ist verbürgt.
Und drunten hat sie damals wahrscheinlich noch ein paar mehr gesehen. Stadtbäche.
Ja.
Jetzt sehe ich ja kaum noch was, weil Sie haben einen Reiseführer rausgegeben zu den Stadtbächen, aber die sind doch meistens zugeschüttet oder in Tunnels. Brauche ich da eine Wünschelrute für die
Heute
Tour?
Heute schon. Also Mitte der 60er Jahre hat man die meisten Stadtbäche zugeschüttet tatsächlich oder aufgelassen ist der Fachausdruck.
Damit man drauf Auto fahren kann.
Na, also erstens waren die funktional nicht mehr notwendig. Die Stadtbäche haben ja alle Mühlen angetrieben früher, also der wichtigste Energielieferant. Dann waren die auch eine Gefahr, die Stadtbäche. Immer wieder ist es passiert, dass Leute da hineingefallen sind und ertrunken sind. Und ein hygienisches Problem waren sie auch, weil die Leute alle möglichen Schmarrn da hineingeschmissen haben. Und wenn man das jetzt weiter verfolgen hätte wollen, alle Stadtbäche zu behalten, hätte man alle Kreuzungen, also immer da, wo eine Straße drüber führt, hätte man quasi eine Brücke bauen müssen, weil der Lastverkehr viel schwerer geworden ist. Und letzter ausschlaggebender Punkt war auch, dass man die U-Bahn schnell fertig bekommen musste zur Olympiade 1972 und dann hat man den Großteil der Stadtbäche eben aufgelassen. Ein paar gibt es schon noch, muss man genau hinschauen, sieht man nicht überall. Gibt auch ein paar Versuche, die wieder ans Licht zu bekommen.
Ja, es wäre ja toll, die in den kommenden Hitzesommern wieder oben zu haben.
Ja, heute hat man natürlich da anders Verhältnis dazu, weil man das Wasser in der Stadt sehr wohl ganz positiv wahrnimmt. Das verändert tatsächlich auch das Kleinklima. Also heute würde man das nicht mehr machen. Damals, Mitte der 60er Jahre, gab es noch keine Umweltschutzbewegung.
Mhm. Ja, ich habe mal in der Au gewohnt eine Weile. Da gibt es ja noch den Auer Mühlbach. Genau. Ganz Deutschland kennt den Eisbach. Ja. Da wäre doch ein Buch über Surfen in München noch fällig, oder?
Ich glaube nicht, dass die Surfer Bücher kaufen. Also weiß ich nicht.
Das lasse ich. Brett schwer zu lesen.
Ja. Aber ich freue mich immer, wenn man einen Surfer mit seinem Surfbrett quer durch die Stadt radeln sieht. Ich denke mir immer, also wenn das geschieht, so schlimm kann die Stadt doch gar nicht sein.
Na, und es wäre schon bitter, wenn der Eisbach keine Welle mehr hätte. Wir haben über Bäche gesprochen, über Brücken, die keiner so recht beschreiten will. Straßenbeleuchtung. Ab wann wurde es eigentlich richtig hell in München?
Ja, ich glaube erst mit der Elektrizität. Ich glaube 1888 hat es so einen Versuch gegeben, Strom über längere Leitungen bis in den damaligen Glaspalast zu leiten. Und dann beginnt es, dass man einzelne Kraftwerke baut und dann später wird die ganze Stadt quasi mit Strom versorgt.
Also das vor 1880 hatten die Verbrecher nachts mehr Ruhe.
Ja, vielleicht. Aber das hat dann ja, also das hat das gesellschaftliche Leben grundlegend verändert.
Das glaube ich.
Weil es geht dann nicht nur um die Straßenbeleuchtung, es geht auch, dass dann Schaufenster beleuchtet sind. Also das ist ein anderes städtisches Leben, das da entstanden ist.
Ein Herzensthema von Ihnen sind auch die Pläne von 1866. Ein Unikat wohl, das zeigt Wasserleitungen, Kanäle, Die Straßenlaternen, da waren wir gerade, den Straßenbelag. Warum ist das so interessant? Das ist ja quasi die Infrastruktur, vor allem unten drunter.
Genau, das ist die Infrastruktur. Ja, das ist jetzt, ich hoffe, dass ich das kurz fassen kann. Also eher zufällig habe ich so einen Plansatz entdeckt vor 2 Jahren im Stadtarchiv, in dem eben die komplette Infrastruktur per Hand eingetragen ist. Also die Kanalisation mit allen Schiebern und Verschlüssen und Öffnungen und die Wasserversorgung mit sämtlichen Brunnhäusern und die Straßenlaternen, Sie haben schon angesprochen, auch der Straßenbelag. Dazu noch, und das ist wirklich außerordentlich, für in den einzelnen Häusern auch die Anzahl der an Cholera Erkrankten und Gestorbenen von 1836, von 1854 und verschiedene Typhuserkrankungen, die es Mitte der 1870er Jahre gegeben hat. Also es ist eine Zusammenfassung der Infrastruktur für diese Zeit. Danach ändert sich ja alles. Man muss dazu sagen, das ist die Zeit, in der der Hygieniker Max von Pettenkofer auch dieses System in München kritisiert hat. München galt ja als Typhusnest. Es war verrufen. Also man hat auch...
Hat nicht geleuchtet.
Nein, geleuchtet ist es auch nicht. Gestunken hat es nämlich. Es gibt einen englischen Reiseführer, da steht drin, nicht nach München fahren. Die Luft ist schlecht, weil die Kanalisation überall stinkt und das Wasser ist ungenügend und der Straßenbelag ist schlecht. Also München hatte da ein massives hygienisches Problem. Höhepunkt war ja der Beginn der Industrieausstellung 1854 im neu gebauten Glaspalast. Wenige Tage später bricht die Cholera aus, dann war der Glaspalast leer. Also es war auch ein ökonomisches Problem. Und dann stirbt noch die Therese, die Gattin von Ludwig I., als letztes Opfer der Cholera 1854. Dann ist allen klar geworden, auch den Wittelsbachern, wir müssen da was tun.
Also nur eine schöne Prachtstraße reicht nicht.
Ja. Also ich will nicht allzu sehr hetzen auf die ersten bayerischen Könige, weil die natürlich das Bild der Stadt auch wesentlich mit geprägt haben. Aber um solche Sachen wie Infrastruktur, Kanalisation, Wasserversorgung haben die sich nicht gekümmert. Das war nicht repräsentabel.
Ja, sie hatten ja auch ihre eigene im Schloss.
Ja, die auch nicht toll war.
Mhm. Aber danach wurde es dann besser. Danach gab es auch Tage, wo Münchner strömten zu Spektakeln wie dem Panorama.
Ja.
Ein Rundgemälde mit 150 Meter Umfang, also es hatte wohl knapp 40 Meter Durchmesser, um 1900. Wo hat man das hingestellt? Wer kam da, um sich was anzuschauen?
Ja, das ist schon ein Thema, das ich wirklich genieße und genossen habe. München war, was die Panoramenherstellung betrifft, ein, muss man schon sagen, Zentrum in Europa. Es gab hier Akademie, wo jede Menge Studenten gut ausgebildet worden sind, die man für diese Panoramaproduktion brauchte. Und es gab mehrere Ateliers, also in Schwabing gleichzeitig mal 3 Ateliers hintereinander, in denen die hergestellt worden sind für den internationalen Markt. Ein Atelier auf der Theresienhöhe, dann gab es Ausstellungsgebäude, eines in der Goethestraße, in der Theresienstraße. Und das hat die Leute damals fasziniert. Also die kommen in einen großen Raum, den es ansonsten nicht so leicht gibt, vielleicht in der Kirche, der komplett von diesem Gemälde umhüllt ist. Auch den Boden hat man extra noch so angeglichen, dass man quasi einen lückenlosen Übergang zum Gemälde hatte. Das hat die fasziniert, die Leute, rein als Medium. Und ausgestellt waren dann zum Beispiel Schlachten des 1870er Kriegs Frankreich gegen Deutschland. Und später, das hat ein bisschen irritiert, weil da sieht man jetzt 1000 Soldaten, die sich abmorcheln, hört aber nichts. Dann kam als auch Münchner Erfindung ein Panorama über die Kreuzigung Christi in Jerusalem. Das war dann perfekt. Dass da ruhig war, das war quasi wie eine sakrale Installation. Das war ein absoluter Erfolg und ist dann mehrere Jahre in der Goethestraße ausgestellt worden.
Schon eine bedenkliche Schaulust.
Ja, was ist in der Kirche zu sehen?
Hm.
Das ist das Gleiche.
Da ziehen sich die Leute, Heiligen auch die Pfeile aus dem Oberkörper.
ja, der heilige Sebastian. Also es ging ums Geld. Es gab Investoren, zum Beispiel der Böhmler im Tal hat das Panorama auf der Theresienhöhe finanziert und da wollte man auch wieder Geld einnehmen natürlich. Und wenn das abgelaufen war, sage ich jetzt mal, nach ein paar Jahren, hat man es ausgetauscht. Also diese Panoramengemälde sind dann zusammengerollt worden und hat man quer über Europa, auch über den Atlantik nach Amerika ausgetauscht. Die Panoramagebäude waren einigermaßen gleich gefertigt, also das ist ein internationaler Austausch gewesen.
Herr Schiermeier, man sollte sie auf Festplatte bannen, oder?
Lieber nicht.
Bräuchte ich wahrscheinlich eine Terabyte-Platte für all die Geschichten. Bayern 2, 1:1 mit dem Stadterforscher und Verleger Franz Schiermeier. Münchenkenner ist er obendrein und dabei ein Niederbayer aus Arnstorf. 6000 Einwohner, das ist ja wohl der Gegensatz zu einer Großstadt, oder?
Schon.
Wie alt waren Sie dann beim ersten Besuch in der großen Stadt München?
Ich musste mit meiner Mutter zu einem Arzt und ich bin mir ziemlich sicher, dass das die dermatologische Klinik war. Und ich bin mir auch noch sicher, dass wir da an der langen Mauer des alten südlichen Friedhofs vorbeigegangen sind. Also das hat sich mir so als Bild eingeprägt. Da wohne ich ja jetzt.
Und da gibt es ja auch mittlerweile Friedhofsführer. Das sind noch mehr Geschichten. Wir bleiben aber erstmal in der Ihrer Kindheit. Ja. Geboren September 1955.
Ja.
Der Vater Postbeamter, die Mutter daheim mit 4 Kindern.
Ja.
Und zeitweise auch professionell Köchin. Aber bei der Konstellation zu Hause war es ja eh.
Bevor wir dann kamen, hat sie auch schon als Köchin gearbeitet. Und zwar bei einer Familie Hummel. Die kennt man auch, weil aus dieser Familie Hummel die Bertha Hummel herausgekommen ist. Mit den Figuren, genau.
Ah.
In Massing hat sie da gewohnt und da hat meine Mutter gearbeitet. Bei dieser Familie auch später noch in Arnstorf beim Arzt.
6-köpfige Familie auf dem Land in Niederbayern. Und bei dem Herkommen lag das Abitur für Sie nah?
Nein. Nee, das lag nicht nah.
Und es war ja auch fern, 60 Kilometer weg in Passau. Heißt denn das nach der Grundschule mit 10 Jahren Abschied vom Elternhaus und ab ins Internat?
Ja, so streng war das dann nicht. Da konnte man schon nach Heim fahren. Das habe ich sicher auch alle paar Wochen oder Monate gemacht. Aber es ist dann schon ein anderer Lebensabschnitt, weil die Freunde, die man dann findet, die haben erstmal mit dem Heimatort nichts mehr zu tun. Da habe ich jetzt auch wirklich wenig Verbindungen dazu. Da eigentlich gar keine, um ehrlich zu sein.
Aber es sind ja im Wahnsinne zwei Welten bei dem Herkommen. Wenn Sie in Passau mit Altgriechisch-Latein hantieren, auf dem Internat sind, es könnte auf Priester rauslaufen. Und daheim tickte das alles ja grundlegend anders. Die hätten Ihnen wahrscheinlich auch nicht helfen können fürs Abi, oder?
Nein, das nicht. Aber ich habe eigentlich daheim immer Unterstützung bekommen. Das war eigentlich nie eine Frage. Ich weiß noch, wie in der ersten Klasse Grundschule die damalige Lehrerin, die Frau Nebler, die wir alle vergöttert haben, mal ein Buch hochgehalten hat. Da ging es um einen Fischer in Paris. Jonas der Fischer hat es geheißen. Da hat sie das Buch hochgehalten und hat es uns gezeigt. Und dann war ich so energisch und habe gesagt, will ich auch haben. Und meine arme Mutter ist dann zu dem Schreibwarenladen in Arnstorf und hat versucht, dieses Buch zu finden. Es ist ja tatsächlich gelungen nach Monaten. Also da kann ich nicht sagen, dass ich da nicht unterstützt worden wäre. Das ist alles okay. Geld war da keins da, aber das habe ich damals ja gar nicht gemerkt.
Und okay war auch nach allem, was man die letzten Jahre gehört hat, das katholische Internat?
Ja, es war für mich okay. Es war Hilfe, weil da gab es auch Ansprechpartner, die mir quasi schulisch geholfen haben. Also das habe ich nicht als negativ in Erinnerung, gar nicht.
Viererzimmer?
Ja, schon. Ja, mei. Aber misshandelt haben sich bestenfalls die Schüler untereinander, aber vom Personal her sicher nicht.
Das reicht ja schon, wenn die Buben aufeinander losgehen. Es gab wohl mal eine Arbeitsgemeinschaft Stadtgeschichte und dann einen Besuch beim Planungsreferenten und hinter dem hing eine große Karte von Passau.
Ja.
Aber was ist daran so toll für Sie?
Also das muss in einem der letzten Jahre im Gymnasium gewesen sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Planungsreferent war. Und diese Karte hat mich fasziniert. Also die Optik quasi. Ich habe das dann erst sehr viel später gemerkt, dass so eine Kartengrafik mich anspricht. Ich würde nicht sagen, dass das ein Fetisch ist, so schlimm ist es nicht, aber das hat schon ausgelöst, dass ich mich mit solchen Themen beschäftigt habe.
Und ich würde gern noch, wenn wir in der Teenagerzeit sind, ansprechen, und Sie gehen ja recht offen damit um, das Begehren meldet sich ja wahrscheinlich recht früh, auch im Internat oder erst recht im Internat, ich weiß es nicht, mit 16, 17, 18. Haben Sie es da gewusst für sich und B, konnten Sie es ansprechen in der Oberstufe? Ich bin schwul.
Ja, also mein Coming-out war viel später. Das war eigentlich erst nach dem Studium.
Das heißt, Sie haben mit 17, 18 auch versucht, mit Mädels wegzugehen?
Ich habe es auch versucht. Das war eine Katastrophe. Die arme Frau, hoffentlich hat sie es überstanden. Also das war dann erstmal nicht mein Thema. Aber leicht war das natürlich nicht. Ich gehe davon aus, ich hoffe, dass sich heute junge Leute da leichter tun, weil man sehr viel mehr Vergleichspersonen hat und in der Gesellschaft ist es kein Thema mehr in dem Sinne.
War es schwer, es sich einzugestehen oder es zu äußern?
Ja, beides schwer. Und ja,
Ihren Vater hat es noch mitbekommen?
Nein, der hat es nicht mehr mitbekommen. Die Mutter schon, da ist mein Freund dann auch immer mit heim, das war dann überhaupt kein Problem. Das war dann auch, ach, was meine Geschwister betrifft oder auch die Freunde, die man dann hatte während dem Studium, das war alles kein Problem. Das wird einem Herrn auch bewusst, dass man eigentlich ein Trottel ist, dass man das so spät gemacht hat. Aber es ist halt so gelaufen.
Und der Vater war wohl einmal erschüttert, als er sie beim Plätzchenbacken erwischt hat.
Ja, das hat ihm nicht gefallen. Aber
ist ja auch absurd, oder? Also hetero und homo hin oder her. Ich kann doch als Junge Plätzchen backen.
Dass in der Gesellschaft damals eigentlich andere Werte gegolten haben. Also das ist heute anders. Gott sei Dank.
Bei Ihnen wird es dann eben nicht der Raumplaner über kleine Umwege, Studium Architektur.
Architekturstudium fand ich super.
Malen. Letztlich dann 10 Jahre Praxis. Aber es war schon auch Ihrs.
Ja, absolut. Ja.
Und ist ja eigentlich ein Beruf fürs Leben.
Ja, auch ein Interesse fürs Leben. Also jetzt ist es ein sehr, sehr schönes Hobby.
Damals, Sie waren eine Weile am Unibauamt oder auch bei großen renommierten Architekten, einige Jahre sogar. Ja. Und dann gab es ja immer wieder nach Bauabschluss so eine Phase mit einer freien Zeit. Und Sie haben wohl Ihrem Chef dann eines Tages mal gesagt, ja, ich hätte jetzt gern 2 Monate unbezahlten Urlaub.
Genau.
Und was war seine Antwort?
Nein. War seine Antwort? Nein.
Und darauf Ihre?
Ja, ich wollte es halt wirklich machen. Und ich war mal sicher, dass es vom Büroablauf her eigentlich überhaupt kein Problem ist, weil gar nicht so viele Aufträge da waren. Und dann habe ich gesagt, ach, dann machen wir es doch so. Ich kündige und wenn ich wieder zurückkomme, würde ich gerne wieder hier arbeiten und dann kann man ja nochmal reden. Das war dann ein bisschen blöd, weil ich so viele Überstunden hatte, dass ich quasi schon eine Woche später weg war. Aber er war sauer. Ja, gut, aber ich...
Ließ er dann nach 2 Monaten nochmal mit sich reden?
Da wollte ich nicht mehr.
Weil dazwischen war so viel Schönes. Sie hatten sich vorgenommen, 2 Monate radeln durch Deutschland. Genau. Wir sind wahrscheinlich jetzt Ende der 80er.
Ja.
Von wo nach wo? Und Junge werden fragen, wie ohne Navi?
Ja, da hat man einen Satz Karten dabei. Generalplan 1 zu 200.000, glaube ich. So einen ganzen Satz hat man da dabei. Ja, von München los, zack. Und ich glaube, dann bin ich erstmal so Richtung Allgäu gefahren und dann in die Schweiz und dann nach Frankreich ins Elsass und dann wieder nach Deutschland zurück bis zur Nordsee hoch und Ostsee hoch. Und,
was alles in den 8 Wochen?
Das war länger.
Okay.
Das war länger.
Und daheim hat auch niemand gewartet?
Nee, keine Familie. Das ist natürlich auch Voraussetzung. Sonst kann man sich solche Späße nicht erlauben. Und danach war ich natürlich pleite.
Eine Stunde, 2 Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Norbert Joa trifft
Franz Schiermeier. Am Pazifik mit dem Radl da.
Da schmunzelt er, ja. Das war sicher die Krönung von Vancouver nach Santa Barbara. Das ist ja Los Angeles schon fast, oder?
Ja, aber alle, die ich getroffen habe, haben mich gewarnt, davon nach Los Angeles zu fahren. Also ich bin dann auch nicht so weit gekommen, aus anderen Gründen kommen wir vielleicht nur drauf, aber...
Fast 3000 Kilometer, wieder in 8-9 Wochen. Und ich habe hier was, das kann ich im Radio leider nur so präsentieren. Das ist gebunden im Postkartenformat, hunderte Postkarten, die Sie geschrieben haben in der Zeit.
Genau. Ja, also wenn man allein radelt, in den meisten Tagen war ich allein, dann hat man abends einen gescheiten Hunger natürlich. Und geht zum Essen, das schmeckt dann auch und macht da Spaß. Und dann habe ich untertags auch viele Zeichnungen gemacht und abends dann die teilweise abgezeichnet und kurzen Text draufgeschrieben. Das ist dann wie so eine Art Tagebuch und das habe ich an meine Freunde verschickt.
Und dann wieder eingesammelt?
Dann habe ich es wieder eingesammelt und kopiert und dann so einen Reisebericht ausgemacht. Das haben ein paar Leute bekommen, das ist jetzt natürlich nie veröffentlicht worden. Und für mich ist es eine gute Erinnerung, muss ich sagen.
Ja, Sommer, Herbst 97, zentral der Satz, rechts der Pazifik, links die Berge, von hinten der Wind.
Die meisten Leute, die ich da getroffen habe, das ist ja klassischer Fahrradweg, die Westküste.
Vancouver nach San Francisco.
Ja, die meisten Leute, die ich getroffen habe, die haben ein bestimmtes Buch gelesen, wie ich auch. Das hat einen so motiviert, allen anderen ist es genauso gegangen, dass man das machen wollte. Also in dem Buch steht dann ganz konkret, also man muss von Norden nach Süden fahren, eben weil dann rechts die Sonne und das Meer und links die blöden Autos.
Hat man einen eigenen Weg oder ist man auf dem Highway?
Ja, meistens ist man auf normalen Straßen. Also Fahrradwege in dem Sinn eigentlich kaum, aber die amerikanischen Straßen, die haben eine sogenannte Shoulder, rechts am sehr breiten Standstreifen, der ist nicht für die Fahrradfahrer, sondern wenn einmal Auto stehen bleibt, der ist bis zu 2 Meter breit und das war super. Und wir haben einen getroffen, der gesagt hat, wie blöd seid ihr denn, dass ihr nach einem Buch fahrt? Und er ist von Süden nach Norden gefahren, der Trottel. Also das Meer hat er fast nicht gesehen, weil immer dazwischen die Autos waren. Also es hat sich schon gelohnt. Wir haben ihn dann ausgelacht. Warum soll man nicht nach einem Buch fahren, wenn da ein schlauer Bericht drin steht?
Ein unvergessener Sommer. Wie ein Rausch vermutlich, oder?
Man muss schon konzentriert sein. Es ist auch anstrengend. Es geht ja rauf und runter auch.
Und man trifft aber interessante Leute.
Absolut, ja.
Und man radelt dem 42. Geburtstag entgegen, in Ihrem Fall Höhepunkt San Francisco. Das war damals schon auch Verheißung für schwule Männer.
Ja, sicher. Also erstens muss ich sagen, als ich dann die Golden Gate Bridge gesehen habe, als man drüber gefahren ist, ja, da fliegt man eigentlich nur noch. Also da hat man keinen Bodenkontakt mehr. Und das ging dann auch so weiter bis zum nächsten Tag. An dem habe ich dann leider eine Hafenrundfahrt gemacht. Und genau zu dem Zeitpunkt, als das Boot unter der Golden Gate Bridge war, kurz davor, hat sich ein Mann von der Brücke gestürzt.
Ach nee.
Ja, dann ist natürlich erstmal das Highlife wieder ein bisschen weg, aber das gehört ja auch dazu. Und dann bin ich zu dem Kapitän von dem Schiff und gesagt, oh, wem das jeden Tag passiert und so. Er sagt, nein, hat er noch nie gesehen. Schon jahrzehntelang das Schiff gefahren, aber hat er noch nie gesehen. Die stürzen, wenn dann, nachts runter. Ja, es ist nicht lustig, ich weiß schon, aber mir hat es dann auch gezeigt, ja, du kannst dich schon deines Lebens freuen, aber es kann alles Mögliche passieren.
Und war San Francisco dennoch ein Rausch?
Ja, das war super.
10 Jahre nach der großen AIDS-Welle zum Beispiel auch?
Ja, zum einen war ich ein bisschen enttäuscht, weil die Szene in San Francisco, die war jetzt nicht so prickelnd, aber tolle Atmosphäre und nee, das habe ich schon genossen, klar. Eigentlich will man da nicht wieder heimfliegen, weil das schon wie so Sucht wird, dass man den ganzen Tag eigentlich nur Bewegung um sich herum spürt. Das ist wie ein Kinofilm, pausenlos ändert sich alles, das ist toll.
Aber irgendwann ist man pleite und das Alltagsleben muss ja wieder einsetzen und Sie haben wieder angeheuert.
Ja, das ist noch nicht einmal die schlimmste Erfahrung, denn man kommt dann heim und sieht den ganzen Kram, der da rumsteht, Bücher, Möbel, alles Mögliche, was man nicht vermisst hat.
10 Wochen hatten Sie 2 Packtaschen.
Ja, genau. Und die Hälfte der Packtaschen, die habe ich schon am 2. Tag wieder heimgeschickt, weil man es nicht braucht hat.
Aber haben Sie es geschafft auszumisten dann?
Nein.
Haben den ganzen Krempel behalten?
Es geht leider nicht. Ich warte auf ein Erdbeben.
Also Sie waren zurück. Es kam nochmal 10 Jahre an der TU im weiten Feld von Architektur. Sie hatten wohl einen neuen Professor aus der Schweiz mit einem interessanten Ansatz. Vor Baubeginn sich immer ganz intensiv mit der Ortsgeschichte beschäftigen. Wozu denn?
Einfach, um ein Gespür dafür zu bekommen, wie ist denn das, was hier steht, entstanden? Wie kann ich darauf reagieren? Was kann ich besser machen vielleicht auch? Oder was muss man unbedingt erhalten? Aber es ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass man da einen guten Entwurf abliefern kann. Und dann ist mir speziell und meinen Kollegen genauso aufgefallen, dass wir da überhaupt nichts wissen. Wie ist denn dieses Stadtviertel entstanden? Und das war dann schon ein Auslöser dafür, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und das Zweite war eben, dass man historische Stadtkarten zur Verfügung gestellt hat für die Studierenden, aus denen so eine Entwicklung nachvollziehbar ist. Und Karten haben mich ja schon immer interessiert, haben wir vorher schon auch ein bisschen besprochen. Und ich hatte auch einige historische Karten, habe dann immer irgendwelche Ausschnitte kopiert, was ich etwas mühsam fand. Und hatte dann die meiner Meinung nach geniale Idee, dass ich mir diese Arbeit sparen kann, wenn ich die ganze Karte einfach nachdrucken lasse. Und dann muss ich die nur noch ausgeben, können die Studenten damit machen, was sie wollen.
Sie merkten bei der Vorbereitung, wir wissen ja nahezu nichts über die Viertel und haben sich alte Karten besorgt und darunter auch diesen ersten Stadtplan von München von 1613. Ja. Wenn man sich da drüber beugt, man muss dreimal hinschauen, dann geht einem auf, Isartor, Sendlinger Tor, dahinter sind sofort die Felder, da ist Acker.
Ja, die Stadt war lange innerhalb der Mauern, bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Das war der Schutz gegen fremde Mächte.
Und Sie, der Sie die Karten sich angeschaut haben, waren Sie dann in einem anderen Jahrhundert? Zeitweise?
Naja, also erstens, dieser konkrete Plan, den Sie angesprochen haben, 1613 von Volkmar, Der zeigt auch so Szenen. Also da sieht man dann eine Wagenladung durchfahren, sieht dann einen Zug zum Begräbnisort, zum alten südlichen Friedhof und Floß in der Isar. Also der zeigt auch ein bisschen Leben dazu, was sehr ungewöhnlich
so
ist.
So wie ein Wimmelbild, wenn man eine
bisschen
Lupe nimmt.
Wie ein Wimmelbild. Aha. Genau. Und das zeigt eigentlich, dass er kein wirklicher kartografischer Profi war. Der Profi hat das nicht gemacht, sondern er hat auch Lust an dieser Darstellung gehabt und wollte auch, dass das so eine Szenerie vermittelt.
Und je tiefer man sich beschäftigt mit diesen Karten, umso schneller wird einem klar, welcher Reiz drin liegt und welche Detailfülle. Und Sie sagen, um 1800 war Bayern das bestvermessene Land.
Ja.
Wegen dem Militär oder wegen der Grundsteuer?
Wegen der Grundsteuer. Um 1800 herum war halt die Idee, dass man diese verschiedenen Steuersysteme, die es dann im Königreich Bayern gegeben hat, also jede Stadt, jedes Landteil hat ja andere Steuern gehabt, und die zu vereinheitlichen und dem ohnehin pleite gehenden Staat mit einer Grundsteuer quasi eine neue Basis zu verschaffen. Dann hat man eben ganz Bayern, einschließlich der Pfalz, neu vermessen, zunächst mit Hilfe von französischen Kartografen, die ja unter Napoleon sehr viel weiter waren als die Bayern. Und danach war tatsächlich Bayern das bestvermessenste Land in Europa.
Dann konnten wir die Leute auch melken.
Ja, schon. Aber der Vorteil war halt, dass die Karten mussten natürlich stimmen. Das musste ja klar sein, weil sonst kommt dann daher und sagt, ich habe ja viel weniger Grund, also zahle ich auch weniger.
Und Sie haben wahrscheinlich zunehmend gemerkt, dass da Ihr Herz dran hängt, und zugleich lief die Uni-Zeit ab. Und Sie sind 48 Jahre alt, ist ja auch ein bisschen schwierig. Und dann haben Sie einen eigenen Verlag.
48? Also für die Gründung von einem Verlag.
Ja, und schwierig für berufliche ist es nicht. Neuorientierung. Und es ist vor allem wirtschaftliches Harakiri. Sie hatten doch keine Ahnung von Druck, Vertrieb und
das
Handel.
Stimmt. Das stimmt leider. Ja, es ist so gelaufen.
Dieser erste große Coup mit den uralten Münchner Karten, der verkaufte sich tatsächlich nicht nur an ein paar Dutzend Interessierte?
Ja, also Sie haben schon gesagt, dass ich keine Ahnung gehabt habe. Das stimmt. Ich habe natürlich Verlage gesucht. Die haben alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, also das ist ja völlig unmöglich, das ist ja viel zu aufwendig herzustellen. Und es beschreibt ja nur ein Thema in der Stadt München, wenn die noch so groß ist. Aber außerhalb Münchens kann man das nicht mehr verkaufen. Also Ablehnung, totale. Dann habe ich gedacht, ich mache das jetzt einfach. Aber sicher gewusst habe ich nicht, ob das gut ausgeht. Es gab noch einen glücklichen Zufall, weil ein SZ-Journalist, der Bernd Kastner, der ein toller Journalist ist, einen netten Artikel geschrieben hat, da war drüber gestanden, Kartenliebhaber gesucht.
Und wie viel waren es am Ende?
Da waren noch 1500 Bestellungen da. Sensationell. Dann war ich mutig und habe das Doppelte machen lassen.
Und die sind auch weg?
Die sind weg. Aber es hat 10 Jahre gedauert.
Zum Reichwerden ist es nix.
Nein.
Mittlerweile haben sie 144 Bücher verlegt, drucken lassen. Wo lagern die alle bei Ihnen in der Wohnung? Ach,
ganz schlechtes Thema. Also meine Wohnung ist voll. Mein Keller ist voll, aber das sind ja noch die wenigsten. Es gibt ein Lager im Westend, im Gewerbehof, das ist auch voll. Und es gibt ein großes Lager in Garching, nicht so weit weg von hier. Das ist ein sogenannter Auslieferer. Und das will ich gar nicht sehen, was da alles steht. Es müssen 30 Paletten sein oder so.
Dann lassen wir das in Frieden lagern,
ja,
jetzt bitte. Und in Gedanken.
Ja.
Und lassen es uns leicht ums Herz werden, weil jetzt kommen Töne aus den Sommertagen. Als ich nach München kam, September 82, da kam auch dieses Lied raus. Und der gleich singt, der Günther Siegel von den Spider Murphy, der wird im Februar auch noch 80, zu fix, die Zeit fliegt.
Ihre Nacker durch den englischen Garten, sitz high auf dem Monopteros. Ich kauf mir ein Mass am chinesischen Turm und flanier mit dir auf der Leopoldstraße. Ich schlürf ein Eiskaffee im Rialto und schau die jungen Hosen nach. Ich glaub, mein Chef muss heut auf mich verzichten. Ja, ich lieg viel lieber mit dir. Im Gras ist wieder Sommer. Es ist wieder Sommer. Es ist wieder Sommer. Sommer in der Stadt.
Ach ja, können wir da sagen. Bayern 2, 1:1 mit dem Verleger, Lokalhistoriker und Architekten Franz Schiermeier. Der lebt heute am Goetheplatz. Lassen Sie mich raten, in einer Altbauwohnung.
Ja.
3 Meter Wände.
Ja.
Der Boden ist übersät mit Büchern.
Nee, der ist übersät mit Parkett.
Okay.
Die Bücher sind an der Wand.
Und hoffentlich haben Sie im Regal auch einen alten Mietvertrag.
Ich habe eine sehr gnädige Vermieterin, muss ich wirklich sagen. Und das Haus hat sich ein Architekt gebaut, kurz vor 1900. Wahrscheinlich als Kapitalanlage. Sehr schlauer Grundriss auch. Sehr nette Hausgemeinschaft, ist auch wichtig. Toller Innenhof, denn die Heide schön begrünt. Also bin da sehr, sehr zufrieden.
Und in Sicherheit.
Mei, Sicherheit, ja, hoffe ich.
Mit 71 möchte man da ja nicht die Koffer packen müssen. Ja. Ich habe mal nachgeschaut, bei Ihrer Geburt hatte München 930.000 Einwohner.
Ah, okay.
Jetzt sind wir bei 1,6 und die Prognose ist für die nächsten 20 Jahre nochmal 200.000.
Ah, ja.
Toll, oder?
Einerseits toll, andererseits ist die Stadt nicht wirklich darauf vorbereitet. Die Wirklichkeit hatte die Prognosen alle überholt. Ich glaube, diese hohe Zahl hätte man vor 5 Jahren noch für unmöglich gehalten.
1,6.
Ja. Und das wird jetzt ja auch eng. Wohnungstechnisch furchtbar. Verkehrstechnisch, alles ist jetzt eigentlich fast zu gering bemessen für diese große Zahl. Und welche Leute nach München ziehen, das ist noch die nächste Frage. Die Stadt freut sich zwar, wenn große Firmen wie Apple, Google und so weiter hier wieder herziehen aus dem Umland, wo sie vorher waren und schön Gewerbesteuer hier lassen. Aber die Leute, die können natürlich jede Wohnung bezahlen, die da arbeiten.
Also Verdrängung.
Verdrängung, absolut. Ja. Und der neue Oberbürgermeister hat sich vorgenommen, 50.000 Wohnungen zu bauen. Das ist sehr ehrenwert. Also ich wünsche es ihm und uns, aber leicht wird es nicht.
Und in all diesen Menschenmassen segeln Sie allein durchs Leben?
Nee, ich habe einen Freund und der arbeitet auch mit im Verlag. Also ist nicht der volle Stelle, würde ich sagen, aber wir sind quasi zu eineinhalb.
Wer kauft noch ein Sachbuch?
Wer kauft noch Dinge
dieser Art?
Die man eigentlich nicht braucht. Ich will es nicht zu laut sagen hier. Aber da sind die Leute natürlich inzwischen viel vorsichtiger, halten ihr Geld zusammen. Ich glaube schon noch, dass Geld da ist. Also ich erlebe sie immer direkt auf diesem Bücherstand auf der Auer Duld. Da kommt man ja mit den Leuten auch direkt ins Gespräch. Das ist sehr informativ für mich. Also der Verkauf direkt an die Kunden ist sowieso eine ganz wesentliche Voraussetzung für mich. Weil über den Buchhandel wird es immer schlechter. Aber der direkte Verkauf, das funktioniert schon noch.
Aber manche sagen auch, mein Regal ist leider voll, ich kann nicht mehr kommen, Herr Schirmer.
Genau, das sagen die.
Und wenn ich meine Sachen jemand anders verkaufen wollte?
Kriegen sie kein Geld mehr dafür. Und die Leute nehmen mich überhaupt nicht mehr ernst, wenn ich ihnen den Vorschlag mache, so wie das der Architekt Hans Dölgers gemacht hat. Der hat nämlich, wenn ein Regal voll war, hat er einfach ein neues, leeres davor gesetzt.
Ja gut, aber das ist die zweite Reihe.
Die zweite
CDs
Reihe.
Bei ja. mir in der dritten also, Reihe von eins, die
ich sind ja mich
quasi
sie auch
nicht existent.
Schon gar nicht mehr sagen, weil dann nimmt mich ja keiner mehr ernst. Ich verstehe das, dass die Leute keinen Platz mehr haben. Umziehen kann man nicht mehr. Weder in eine kleinere Wohnung, die wird auch teurer sein, und in eine größere sowieso nicht. Also es ist eine gewisse Schwierigkeit. Und dazu kommt natürlich, dass jetzt junge Leute im Grunde genommen gar keine Bücher kaufen. Also diese Reihe mit den Reiseführern, das funktioniert schon, auch bei jungen Leuten, die ziehen ja auch um und wollen dann was über das Viertel erfahren. Man
könnte es aufs Tablet rüberziehen.
Ja, es ist aber nicht mein Geschäft.
Den Text verkaufen?
Nein.
Digitalisieren?
Nein, das will ich sowieso nicht. Also E-Book ist für mich nicht relevant, weil ich will ja Bücher machen, in denen Sachthemen erklärt werden. Da braucht es auch immer viele Bilder. Und die Bilder müssen da stehen, wo der Text ist. Also man muss das Buch auch gut bedienen und nutzen können. Und jetzt nur ein Text wie ein Roman in einem E-Book, das ist nicht mein Ding.
Jetzt frage ich mal später zwischen. Sie werden 71.
Ja, im September.
Müssen oder wollen Sie noch Bücher verlegen?
Ach, das ist eine schöne Arbeit. Also eine bessere Zeit hatte ich nie. Das ist alles ein bisschen riskant natürlich. Also im Grunde genommen ist jedes Buch auch ein Abenteuer.
Und wenn Sie zurückschauen, Sie haben so viel Zeit in Archiven verbracht, gesucht, gesammelt, jetzt ist so vieles digitalisiert und seit kurzem könnte die KI binnen Sekunden alles durchforsten und ordnen. Ist doch toll, oder?
Das ist eigentlich schon toll, nur man darf sich natürlich nicht auf die KI verlassen. Das ist ja früher auch so gewesen beim Wissenschaftler, dass der mehrere Quellen hat und natürlich muss er überprüfen, ob die eine stimmt und die andere stimmt. Aber KI kann natürlich sehr schnell Zusammenhänge herstellen. Und dass vieles digitalisiert ist, das ist auch eine große Chance. Also es sind ja wahrscheinlich Hunderttausende von Zeitungen und Büchern digitalisiert. Also wenn Sie mal auf die Homepage von der Bayerischen Staatsbibliothek gehen, Digitalisierungszentrum, und geben da ein paar Begriffe ein, da kommen die tollsten Sachen, die in irgendeiner Zeitung stehen. Also im Moment beschäftige ich mich ja mit einem Kartografen namens Vargus, der Sanitätskarten entwickelt hat. Und wenn man den Begriff eingibt, da kommen sofort 300 Treffer. Und dann steht dort Zeitungsartikel. Und da kann man eigentlich davon ausgehen, dass das auch seine Richtigkeit haben wird. Das ist eine tolle Quelle inzwischen.
Klingt so, als wären Sie schon wieder am Start. Ja, wenn Sie die so. KI einspannen, dann könnten Sie vielleicht noch einmal aufbrechen, große Pause machen, nochmal aufs Radl, 1600 Kilometer von New York nach Chicago. Ist das nicht der Traum?
Ja, das ist schon ein Traum. Also ich würde wahnsinnig gern in New York starten und dann den Erie-Kanal hochfahren, dann zu den
Seen. Jetzt oder nie?
Es wird fast unmöglich, muss ich sagen. Also das ganze Verlagsgeschichte ist auf mich zugeschnitten.
Sie können nicht 10 Wochen weg.
Nein, das kann ich nicht.
4 Wochen.
Das würde ich hinkriegen. Das ist wenig, oder?
Wir müssen schneller radeln.
Das mag ich nicht.
Dann machen wir hier mal schnell Schluss, damit Sie zum Radeln kommen. Ich bedanke mich vielmals für die Stunde, Franz Schiermeier.
Ich habe auch zu danken für die Einladung. Besten Dank.